Jetzt bin ich auch akustisch bei euch. Was mich richtig freut, ist nicht nur heute, sondern grundsätzlich, wenn bei Predigten, Seminaren, Bibelstunden, wenn ich mit euch dann die Wege gehe und ihr bei euch selbst Verknüpfungen schafft, ja? Wie gerade bei der Bea passiert. Und deswegen sage ich möchte euch das ruhig gleich vorlesen. Und das heißt, wenn ihr denkt, das ist doch die Bibelstelle, oder wenn dann Leute zu mir nach der Predigt kommen und sagen, Willi, aber in dieser Bibelstelle, und ich habe gedacht, du wirst diese zitieren, und dann merke ich, voll gut. Ihr denkt mit, ihr geht mit, und ihr habt eine eigene Verknüpfung geschaffen zu euch bekannten Bibelstellen. Und das freut mich sehr, wenn das passiert. Das ist für mich, das ist mein Lohn. Das ist so die Frucht, wo ich merke, da wächst das Bibelverständnis, Bibelerkenntnis, und es ist euers, es wird euers. Und ihr könnt selber die Verknüpfung schaffen. Das ist gut. Dann wird die Bibel mehr und mehr zu einer Einheit bei euch. Ja? Geht mit mir ganz kurz nach Hebräerbrief und dann ab zu den Pferden. Hebräer Kapitel 9. Hier geht es um diesen besseren neuen Bund und das bessere Blut und die Reinigung, die durch das Blut geschieht. Und schaut mal, was in diesem Text, in diesem Zusammenhang im Hebräer steht und was wir gerade mit angeschaut haben. Und ich hoffe, darf ich das so sagen? Ich hoffe, Bea hat sich da zu diesem Vers, den ich gleich lese, ein Fragezeichen hingemacht. Und jetzt sagt sie, jetzt kann sie es wegradieren. Und nach dem, was wir jetzt gehört haben, ist jetzt klar. Und das finde ich schön, wenn das passiert. Ja? Ich lese euch vor, lasst mich ab Vers 22 vorlesen. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Das irdische Heiligtum musste durch das Blut gereinigt werden. So, das irdische Heiligtum auch, aber durch besseres Blut. Mit welchem Blut hat Jesus das himmlische Heiligtum gereinigt? Mit seinem. Und wann war das? Als er in den Himmel ging. Versteht ihr? So, jetzt ist klar, was ist für eine Reinigung der himmlischen Dinge. Weil für viele ist das schwierig. Wie muss der Himmel gereinigt werden? Durch Blut? Warum? Von was? Ja? So, ich sage euch nochmal, der Sündenfall begann im Himmel, nicht auf der Erde. Im Himmel. Und dann hat es Konsequenzen auf die Erde gehabt. Von daher, das ist schön. Danke, Bea, für diesen Vers. Und somit für diese herrliche Verknüpfung. Ab zu Kapitel 6. Ich nehme euch jetzt da in diesen Abschnitt hinein. Die Unterwerfung, also die Herrschaft Jesu, das Antreten der Herrschaft, das Sitzen zu Rechten, und bekam er die Herrschaft im Himmel, und nun die Verheißung, ab jetzt soll diese Herrschaft auch auf der Erde auswirken bzw. vollbracht werden. Ihr könnt es gerne in Psalm 2 nachlesen, in Psalm 8 nachlesen, in Psalm 110 nur als Beispiel nachlesen, wo überall davon die Rede ist, dass Gott sagt, und ich werde alles unter deine Füße bringen. Ja, das ist immer wieder die ganze Schöpfung, alles wird unter seine Herrschaft gebracht werden. Das ist jetzt, was hier passiert. Jesus bringt die Herrschaft unter seine Füße. Die Unterwerfung der ganzen Schöpfung durch die Herrschaft des Lammes. Wir gedanklich nochmal, beginnen wir, also die Herrschaft beginnt jetzt zuerst, Entschuldigung, ich sage es andersrum, in drei Akten findet jetzt diese Unterwerfung statt. Das ist vielleicht besser, wenn ich so sage. Der erste Akt oder die erste Welle der Unterwerfung findet in dem Brechen der sieben Siegel statt. Da beginnt diese Herrschaft, beginnt er diese Herrschaft auszuführen. Das beginnend mit dem Brechen der sieben Siegel. Die zweite Welle oder der zweite Schritt ist der darauf folgt. Und zwar in dem Blasen der sieben Posaunen. So. Und dass da eine Verknüpfung gibt zwischen mit dem siebten Siegel und der siebten ersten Posaune. So, da wird gezeigt, das hat eine Auswirkung, eine Konsequenz, die sich daraus ergibt. Und der vollendet aber diese Herrschaft, wird in dem Ausgießen der sieben Zornesschalen. Also in diesen drei Akten, können wir sagen, wird die Herrschaft Jesu aufgerichtet. Und in diesen drei Akten wird dann alle Feinde werden unter seine Füße getan. Durch die Siegelgerichte, durch die Posaunengerichte und durch die Zornesschalengerichte. Jeweils sieben, warum? Seine ganzheitliche Macht, sein ganzheitliches Gericht. Das geschieht jetzt. Und das entfaltet uns die Offenbarung jetzt Stück für Stück und nimmt uns da mit hinein. Auf etwas möchte ich euch aufmerksam machen, damit ihr auch den Inhalt wirklich heben könnt oder darauf aufmerksam machen. Wenn wir gleich die Pferde und das, was da passiert, ich sag mal die Reiter anschauen, dann ist oft so ein Fokus auf diesen vier Reitern und das, was passiert. Und man entgeht der Zusammenhang, der Kontext oder der Gedankengang, der entfaltet wird. Uns wurde vorgestellt, dass Jesus der Anfang der Schöpfung Gottes ist, in dem letzten Sendschreiben. Könnt ihr euch noch erinnern? In der Vorstellung, das sagt der Anfang der Schöpfung Gottes. Und am Ende dieses letzten Sendschreiben wird uns als der vorgestellt, der sich auf den Thron gesetzt hat. Also diese beiden Aspekte, er ist der Schöpfer und der Herrscher, wird uns am Ende der sieben Sendschreiben gesagt. Dann kommt uns, wird uns vorgestellt, der Schöpferthron, der Thron, der Schöpfer und wie Jesus sich auf diesen Thron gesetzt hat. Nur vom Gedanken. Und in diesem Kontext werden uns vier lebendige Wesen vorgestellt, die Repräsentanten der lebendigen Schöpfung. Warum sage ich euch das und warum wiederhole ich? Weil diese vier lebendigen Wesen auch hier jetzt auftauchen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber jetzt ist es wichtig, denn die vier lebendigen Wesen haben was mit diesen vier Pferden zu tun. So, schaut mal, als Johannes sagt, oh, wer ist würdig, und dann fängt zu weinen, kommt ein Ältester und sagt, Johannes, wein nicht, wir haben jemand gefunden. Das heißt, die Erlösung hat was mit den Ältesten in Zusammenhang gebracht. Dass die Siegelgerichte, vor allem die ersten vier, werden die ersten vier Siegelgerichte und somit die vier Pferde, mehr gibt es nicht übrigens, gell? Also in den Siegelgerichten gibt es nur vier Pferde, gibt es nicht sieben Pferde, nur vier. Die vier Pferde werden in Zusammenhang mit vier lebendigen Wesen in Verbindung gebracht. Das heißt schon mal, ich frage euch, was heißt das schon mal? Was bedeutet das? Das hat was mit der Schöpfung zu tun. Das Gericht geschieht durch die Schöpfung. So, durch und in der, oder an der Schöpfung, okay? Das gibt uns schon mal eine Spur, wohin wir denken, wie wir das deuten, worauf wir achten. Ich möchte euch das nur zeigen, nur als Beispiel. Kapitel 6, Vers 1. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegel öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm, und dann kommt ein Pferd. Wer ruft? Eins der lebendigen Wesen. Interessanterweise wissen wir nicht, welches. Ist das jetzt der Löwe und im Kopf? Und so, also es spielt keine Rolle. Eins von den lebendigen Wesen. Dann schaut mal in Vers 3. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und das gleiche findet ihr beim dritten und das gleiche auch beim vierten. Das heißt, Jesus bricht die Siegel. Das ermöglicht den lebendigen Wesen zu sagen, komm, und daraufhin kommen die Pferde. Darum haben sie sich ja so gefreut, die lebendigen Wesen. Die haben sich doch gefreut, weil Jesus jetzt endlich ihnen erlauben würde oder die Grundlage geben oder sie endlich sagen, komm, mach das. So, das ist die Kette. Jesus, das Lamm, bricht die Siegelgerichte. Das ist die Legitimation für die lebendigen Wesen, die Pferde zu rufen. Und mit dem Folgen dem, was auf ihnen sitzt oder was sie mit sich bringen. Das ist der Gedankengang, den wir hier haben. Und das auch übrigens nur bei den ersten, vier Siegeln. Jetzt nehme ich euch mit hinein und wir schauen uns erstmal ganz mal als Überblick erstmal und schauen wir uns mal an die sechs Siegel. Und dann gehen wir nochmal hin und gucken uns die vier an. Und dann nochmal und so, ja. Ich zeige euch mal wenigstens. grob die Aufteilung, wie das Ganze ist. Die ersten vier Siegel haben wir die vier Pferde, die wir hier haben. Ich muss kurz umblättern. Ich habe etwas geschaut und etwas gesucht. Ich liebe das mit so Bildern, das Ganze ein bisschen so für mich als Erinnerung, so als Eselsbrücken zu schaffen. Und ich habe euch da ein Bildchen gefunden im Internet. Das sind so vier Pferde. Ja, das sieht komisch aus. Das ist eigentlich ein komisches Bild, aber das war das Beste, was ich gefunden habe. Es gab welche, die waren viel detaillierter. Das waren authentische Pferde. Und ich habe eingegeben und dann kam eine wie viele Bilder. Und ich habe da, Männer haben sich auf den Rücken das alles tätowieren lassen und alles Mögliche. Habe sehr viel gesehen. Und ich habe das ausgewählt, weil ich das am besten finde. Ich sage euch gleich, warum ich das als Bestes finde. Weil das für mich am besten ausdrückt, was es hier geht. Ich sage es euch gleich, warum ich dieses Bild damit meine. Einfach nur mal erstmal einen groben Überblick. Also das heißt, wir werden uns zuerst mit den vier Siegeln beschäftigen. Die bilden in sich selbst erstmal eine Einheit. Für was steht die Zahl 4? Ah, jetzt macht es noch mehr Sinn, richtig? Vier lebendige Wesen, vier Reiter, vier. Es geht hier um die Schöpfung. Ja, da haben wir schon mal das im Fokus. Übrigens, dann bleibt dann am Ende noch 3, richtig? Und diese 3 sind so aufgeteilt. Zum ersten Mal die ersten 2. Das fünfte Siegel, Siegel 5, da finden wir, das ist der Altar und die geschlachteten Zeugen. In der Literatur ist dann die Rede von den Märtyrern unter dem Altar, ja? Ich habe jetzt bewusst nicht den Begriff Märtyrer genommen, weil in unseren Köpfen sofort etwas damit es damit macht, ja, und wir bestimmte Menschen vor Augen haben, die dann verbrannt worden sind, die dann gesteinigt oder wie auch immer. Und das sind für uns Märtyrer. Aber dieser Begriff ist etwas irreführend. Und deswegen habe ich bewusst Zeugen hingeschrieben, ja, so dass das schließt mehr Leute mit hinein als nur die Mittelalter zum Beispiel, okay? So ganz bewusst der Altar der geschlachteten Zeugen. Der Märtyrer steht hier nicht in unserem Text. Und dann habe ich ein Bildchen, was ich eingegeben habe. Märtyrer kam auch einiges. Und dann habe ich das genommen, dass da ein Märtyrer, also ein Zeuge liegt, der geschlachtet ist. Und dann kommt das sechste Siegel, und zwar der große Tag des Zorns des Lammes. Und eigentlich sind wir schon wieder am Ende der Offenbarung. Fast am Ende. Da kommt noch ein Einschub und dann ist schon fertig. Ja? So, das sechste Siegel ist in gewisser Weise der Abschluss des Gerichtes Gottes an der Schöpfung und an den Menschen. Und für was steht die Zahl 6? Für den Menschen. Und 7? Komplett. So, mit dem siebten Siegel wird das auch abgeschlossen und etwas Neues dann eingeleitet. Also, und da habe ich einfach das, was da steht und den Umwälzungen werden stattfinden an Himmel und Erde und die werden sagen, oh, wir haben Angst vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der Tag, gekommen ist der Zorn des Lammes. Also wir sind da am Ende letztendlich schon der Offenbarung, zum zweiten Mal schon, okay? Wir kamen ans Ende der Offenbarung im ersten Abschnitt 7-mal, richtig? Könnt ihr euch erinnern? Es gibt 7-mal, gab es ein Ende. So kommen wir hier wieder zu einem Ende schon in der Offenbarung. Ja, das ist das zweite Ende, ganz genau. So, das sind die ganz grob, ein grober Überblick über die ersten 6 Siegel, die ersten 4, die 4 Pferde, warum ich die wirklich so benenne und nicht die apokalyptischen Reiter, wie sie sonst bekannt sind, sage ich euch gleich, der Altar und die geschlachteten Zeugen und der große Tag des Zorns des Lammes. Wenn ich da irgendwo, ich habe schon später wieder Tippfehler entdeckt und dachte, aber ich habe schon ausgedruckt, vergibt es mir, ja, korrigiert es. Okay, ich lasse es mal da so stehen und nehme euch da ein bisschen hinein. Wir steigen hinein in die ersten 4 Siegel und die 4 Pferde. Gucken wir uns das jetzt mit an und schauen, wie weit wir kommen. Als erstes, um euch da hinzuführen, weiterzuführen, ist Folgendes. auch wenn ich das schon mehrmals gesagt habe, ist umso wichtiger an diesem Punkt. Was wir hier haben, ist nicht etwas, was erst mit der 70. Jahrwoche sozusagen beginnt. Ihr habt jetzt mittlerweile alles im Ohr, was ich damit meine, ja? In dieser Auslegung, dass die 70. Jahrwoche die 7 Jahre der Endzeit betreffen, eingeteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Und es wird gesagt, dass diese Ereignisse und auch diese apokalyptischen Reiter, das ist alles Zukunft. Da ist die Gemeinde nicht mehr da, das betrifft die Gemeinde nicht, sondern das ist alles, was später stattfinden wird, sozusagen. Und das ist fatal. Ich habe euch allein schon jetzt, schaut mal, wir beginnen bei Kapitel 4 Schöpfung. Wir sind in Vergangenheit. Kommen wir Kapitel 5, der auf dem Thron sitzt, darf die Siegel brechen. Dann setzt er sich auf den Thron, beginnt die Siegel zu brechen. Wo sind wir? In der Zukunft? Wir sind da, als Jesus seine Herrschaft antritt und begann, diese Herrschaft auszuüben. So, wie gesagt, viele meinen, das ist etwas, was in der Zukunft liegt, hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Und darin liegt der Fehler, weil die Gemeinde einfach nicht vorbereitet wird in so einer Lehre auf das, worin man mittendrin lebt. Und darum ist auch die Schwierigkeit, das auch alles recht einzuordnen und sich auszurichten, wenn das alles Zukunft ist. Warum? Dann ist übrigens das Studium der Offenbarung ein reines Hobby und eine Neugier. Und ich spüre das oft, wenn Menschen zu mir kommen und Fragen stellen, vor allem zur Offenbarung, ob sie wirklich geistliche Wahrheit verstehen wollen oder ob sie neugierig sind. Und da unterscheide ich. Und Neugier befriedige ich nicht. So, ich will Wissen fördern und nicht Neugier. Ich Erkenntnis fördern und nicht Neugier. Das heißt, ja, was ist jetzt das Zeichen? Ist es Chip 0? Also nur so, dass... Darum geht es nicht. Man muss das Anliegen, was steckt dahinter? Man muss das verstehen. Und das ist, was ich fördern möchte. Von daher, wir beschäftigen uns mit diesem Abschnitt jetzt, weil es wirklich etwas mit uns heute zu tun hat. Andere, und da gehöre ich eben auch dazu, sie legen das in dieser Weise aus, dass das, was hier beschrieben ist, mit der Himmelfahrt Jesu begonnen hat und bis zu seiner Wiederkunft fortlaufen wird. Das heißt, dass die Gerichte, die beginnen mit der Himmelfahrt, mit der Inthronisierung Jesu und hören eben dann, wenn der Himmel und Erde vergehen werden, wie in Kapitel 6 dann bei dem sechsten Siegel es gezeigt wird. Das ist die Zeitspanne, in der das Ganze sich abspielt. So, das war schon vor uns, schon vor 2000 Jahren hat das Ganze begonnen. Und versteht ihr, wie sehr wir mittendrin sind in diesem, wenn es vor 2000 Jahren es begann? Und es wird erst enden, wenn Jesus wiederkommt. So vorher nicht. Wer von uns da raus möchte, keine Chance. Ja? Besser ihr akzeptiert das. Wirklich, wir stellen uns drunter, demütigen uns und hören auf, dagegen zu kämpfen. Von daher ist es so gut, dass wir die ersten, vor allem ersten vier Siegel richtig verstehen, einordnen. Ich verrate euch mal, ja, da kommt auch Corona vor. Yes. Aber nicht in der Art und Weise, Andi, gell? Oh, mein lieber Freund hat mir vor längerer Zeit mal ein Video geschickt. Unglaublich, gell? Ja, ich werde es zeigen. Ich zeige das Video kurz. Zumindest, ich zeige euch, wie man nicht die Bibel auslegen darf. Ich zeige es euch gleich. Und das, was ich euch zeige, wurde 500.000 Mal angeklickt. 500.000 Mal. Und die meisten finden es gut. Ich kann es nicht verstehen. Aber okay. Okay, ich zeige es euch. Auch das zeige ich euch, wie man nicht auslegen soll. Was wir hier haben, erstmal, ist folgendes. Der Inhalt der ersten vier Siegel ist eine Kombination aus zwei biblischen Abschnitten. Und zwar aus Sacharja und aus der Endzeitlehre Jesu. Wir haben in Sacharja Kapitel 1 und in Kapitel 6 haben wir schon einen Verweis auf Pferde. Nur da sind das Pferdegespanne. Da gibt es vier Pferdegespanne, vier rote, vier schwarze, vier Pferde, also aber nicht nur vier Pferde, sondern vier Gespannen, die aber solche Pferde haben. Wenn dann notwendig ist, wir werden dahin gehen und uns das anschauen. Ich will nur euch schon mal vorbereiten. Da tauchen sie auf und da werden wir uns ein, zwei Informationen holen um das einzuordnen. Was sind diese? Ja, was, für was stehen sie? Da gibt es ein, zwei Hinweise, die werden uns helfen. Zum anderen aber haben wir auch in der Endzeitlehre Jesu, die haben wir ja wirklich gründlich uns erarbeitet, in Markus Evangelium, Kapitel 13, haben wir in dieser Endzeitlehre Jesu diese Dinge, von denen hier die Pferde mit sich bringen, haben wir auch schon miteinander angeschaut, und zwar auch gründlicher. Und diese beiden Dinge werden in der Offenbarung, diese beiden Dinge verbindet Jesus. Er verbindet, als er Johannes das offenbart, verbindet er die Prophetie aus Zacharia und bringt das in Zusammenhang mit dem, was Jesus in der Endzeitlehre gesagt hat. Und das ist so eine, darf ich so sagen, Jesus nimmt die Pferde aus Zacharia und setzt seine Sachen dann auf die Pferde drauf und die bringen die Sachen. So, das ist ungefähr unser Deutungshorizont, in dem wir hier bleiben müssen und in dem wir uns das anschauen müssen. Genau. Oft, wie gesagt, oft werden diese vier Pferde als die vier apokalyptischen Reiter bezeichnet. Das habt ihr wahrscheinlich wirklich schon oft gehört, oder? Oder wenn ich sage apokalyptische Reiter? Nee? Ich war in einer Landeskirche predigen und dann, ich habe es noch ein Foto mir gemacht. Es war ein Riesenbild vorne, hinter dem Altar. Ich weiß nicht, wie viel Meter hoch. Und da war so die ganze Offenbarung aufgemalt. Das war so in einzelnen Schritten, das sind Kunstwerke. Und dann waren auch da links so die vier apokalyptischen Reiter. Und da sind Pferde und mit den verschiedenen Farben und drauf sitzen Männer mit den Dingen in der Hand, die hier beschrieben werden. So oft ist das Bild. Und ich habe, wie gesagt, nach einem Bild gesucht, das ich euch hier zeige, das ich am besten fand, und ich sage euch warum. Erstens, im Vordergrund stehen Pferde. Die Qualität des Bildes ist nicht so gut, deswegen erkennt man jetzt nicht die Farben. Das ist weiß, das ist rot, das ist schwarz und das ist fahl. Ja? So, das erkennt man jetzt von der Grafik nicht so gut, aber das ist jetzt nicht so schlimm, das erkläre ich euch. Aber was ich gut fand, ist, dass auf den Pferden keine Menschen drauf sitzen. Dass keine Personen drauf sitzen. Denn davon ist hier nichts im Text die Rede. Wenn man von apokalyptischen Reitern redet, dann hat man das, da sitzt halt, ich sag schon mal, bis in die Deutung ein Mongole drauf. Ja, und so wird das auch oft gedeutet. Und das ist es nicht. Lasst uns das lesen und schon mal spüren und dann Stück für Stück uns dahin durcharbeiten. Lasst uns bewusst einfach nur bis Vers 8 lesen, okay? Also nur die ersten vier Siegel lesen. Und ich sah, also wieder ist ein Sehen. Das heißt, wir haben ein Bild. Und Bilder müssen erklärt werden, müssen gedeutet werden. Es wird etwas geschaut. Deswegen ein Bild, habe ich euch gesagt. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier, Entschuldigung, lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend, um zu siegen. Okay? Hier, da sitzt jemand drauf, aber wer? Keine Ahnung, richtig? Es wird nicht gesagt, wer drauf sitzt, sondern es wird gesagt, was er hat. Ein Bogen und ein Siegeskranz. Das werden wir uns anschauen. Dann weiter. Und er zieht aus und er zog aus, siegend um zu siegen. Interessante Formulierung. Siegend um zu siegen. Ja? Weiter, Vers 3. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und er zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Also da sitzt ein Schwert drauf. Und deswegen, hier findet ihr, da seht ihr ganz schlecht einen Bogen und eine Krone. Das sieht man jetzt nicht so gut. Das ist ein Schwert hier. Da sitzt, man sieht hier ein Pferd und dann sieht man so irgend so wie was Weißes. Das ist wie ein Geist. Das ist wie ein Geist. Fand ich gut. Und dann sieht man ein Schwert. Das, ein Schwert sitzt drauf. Da sitzt ein Bogen und eine Krone drauf. Ja, nein, nein, kein Kreuz, das ist ein Schwert. Ja? Gut, dass wir reden. Deswegen, ja. Dann weiter. 3, Vers 5, der dritte, das dritte Pferd. Und als es das dritte Siegel öffnete, also es öffnet immer das Lamm, dann folgt Folgendes: Hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für ein Denar und drei Maß Gerste für ein Denar und dem Öl und dem Wein füge kein Schaden zu. So, da ist eine Waage drauf. Das soll eine Waage sein. Ja, das auf dem schwarzen Pferd. Und gucken wir uns noch das letzte Pferd an. Und als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Fahl ist uns klar, ja? Es fehlt die Lebensfarbe. Blass, kann man sagen, richtig? Ja, so in dieser Art. Und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Spätestens hier müssen wir verstehen, dass es keine Personen sind. Okay? So. Hier sitzt der Tod drauf und der Hades. Hier symbolisiert mit einer Sense, der Sensemann. Ja. Genau. Und dann heißt es, und der Hades folgte ihm, das Totenreich folgte ihm. Und jetzt schaut mal. Das, was ich jetzt vorlese, ist der Schlüssel. Wird uns einiges helfen zum Verstehen. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit dem Tod und durch die wilden Tiere der Erde. So, jetzt, das ist die Erklärung für das, was vorher, was die tun. Ja? Und das wird so oft nicht berücksichtigt. Und da kommen die spannendsten und es kommen die interessantesten Auslegungen dabei raus. Und das wird wiederum für uns, so wie der Kontext Zacharia und die Endzeitlehre Jesu, wie dieser Teil des Verses, wird uns helfen, diese Reiter, denke ich, recht einzuordnen. Ich möchte euch erstmal sagen, wir müssen uns lösen von dem Gedanken, dass es Menschen drauf sind oder Personen drauf sind. Wenn wir das nicht tun, dann liegen wir in der Gefahr einer Fehlinterpretation. Dass wir das Ganze vermenschlichen. Und darum geht es hier nicht. Ja? Da geht es nicht darum, dass Menschen auf den Pferden hier sitzen und etwas tun. Das ist eine andere Dimension. Das ist eine andere Dimension, die wir hier haben. Hier geht es nicht um Menschen in erster Linie, sondern hier geht es um etwas anderes. Ich möchte euch das zeigen, nach und nach, um was es hier geht. Ich lege das hier so, damit ich das zum späteren Zeitpunkt darauf zugreifen kann. Ich zeige euch mal, wie man es nicht auslegen soll. Wenn ich schon die Technik habe, dann kann ich das sogar mal machen. Seht ihr alle meine irgendwas, gell? Ich stelle mich kurz so hin, okay? Lasst euch da nicht stören. Ihr könnt erstmal auf eure Blätter schauen. Ja, das ist das. Ich zeige euch das gleich. Und das hat nicht in erster Linie damit zu tun, dass seine Frau da lehrt. Auch ein bisschen, aber noch nicht. Das ist in dem Fall zweitrangig.
Bibel Corona vorhergesagt hat?
Hat die Bibel Corona vorhergesagt? Klar, alle wollen wissen. Das ist klar. Es gibt. Ich spring mal.
Nicht unseren geistlichen Leben dient oder was uns sogar kaputt macht.
Ja, jetzt.
So, und danach, wenn das geschehen ist, ja, passiert etwas. Und dann wird in der Bibel tatsächlich etwas beschrieben, was heute passiert. Und das will ich mit euch lesen. Da heißt es in Offenbarung 6, dass da werden Siegel aufgemacht, und zwar Bücher, ein eine Schriftrolle mit 7 Siegeln, da wird ein Siegel nach dem anderen aufgemacht und nach jedem Siegel tritt etwas in Erscheinung. Da heißt es in Offenbarung 6. Und ich sah, wie das Lamm, Jesus, eines von den
schon mal gut.
Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, die mit Donnerstimmen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Im Englischen heißt das sogar conquer, das heißt einnehmen. Dieser Reiter nimmt die ganze Welt ein.
Krone, beeindruckend.
Die Krone, die er in die Hand bekommt. Also ihr müsst euch vorstellen, er hat einen Bogen und er bekommt eine Krone.
Jetzt kommt's. Auch.
Wie? Also in allen Sprachen ist das schon ganz deutlich. Corona heißt Krone. Wahrscheinlich nicht bewusst, aber von Gott initiiert.
Johannes hat keine Ahnung gehabt, was Corona schreibt.
Corona war siegreich in der ganzen Welt. Und ihr Lieben, da braucht man kein Christ für sein.
Es reicht. Das ist Exegese. Corona. Corona, Krone. Wie heißt Krone auf Russisch?
Corona.
Ja, so. Also, pass auf. So machen wir es nicht. So machen wir es nicht. Ich sage, über 500.000 Klicks dieses Video. Das ist, was die Leute interessiert. Und die Art der Argumentation und der Auslegung ist welche? Da steht doch, also in meiner Bibel übrigens steht ein Siegeskranz. Ja? Aber dann in ihrer freien Übersetzung heißt Krone. Und Krone ist ja im Spanischen Corona, im Russischen auch. Oh, das ist ja Corona. Hey, kürzer als jeder, ich sehr erklären könnte. Kurz und knapp. Also hat der Herr darüber geredet. Ich will mich nicht über sie lustig machen. Ich will nur warnen. Ich will warnen, nicht, wie gesagt, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Es tut mir leid. Und warum? Weil so viele Menschen hören das. Und sie hören nicht nur diesen Schwachsinn, sie hören auch, wie man mit der Bibel umgehen muss. Also ist die Übersetzung von Siegeskranz auf Krone. Und dann aber im Spanischen und irgendeiner Russisch, wie auch immer, dann diese Corona, ist das der exegetische Schlüssel, um was es hier geht, um Corona. Und es siegreich, über den Fall im Bogen hat sie gar nicht darüber geredet, ist ja, das ist es nicht. So dürfen wir nicht mit diesen Texten umgehen, so dürfen wir, das traurigerweise muss ich schmunzeln, dass sie an der falschen Stelle darüber geredet hat. Also wenn sie schon über Corona redet, bei welchem Pferd muss man darüber nachdenken? Bei dem Phalles-Pferd. Das hat was mit Seuchen zu tun und Pandemien und Epidemien. Aber nicht das erste Pferd. So nicht. Also bitte, macht sowas nicht. Und teilt sowas nicht. Also mir hat so im Herzen wehgetan, dass ich das mindestens 3-mal schon angeklickt habe, um es euch so mit das gefördert habe. Ich bin zur 500.000, ich bin dabei. Nee, ist egal. Ich will euch eine erste Spur geben, worüber wir hier nachdenken. Eine erste Spur geben, was diese Pferde symbolisieren. Hier im Fokus stehen Pferde und die da dann darauf sitzen oder was die Pferde mit sich bringen. Und somit müssen wir erstmal mal diese Pferde das Konzept der Pferde erstmal mal verstehen. Ja? Und daher lasst mich dann ganz kurz in Sacharja mit euch jetzt gehen. In Sacharja Kapitel 1, erst alles nochmal. Wenn ihr nicht genau wisst, wo es ist, das ist nach Haggai. Nach Haggai. Also kurz vom Neuen Testament, nicht zu weit nach hinten blättern. Sacharja Kapitel 1. Sacharja bekommt hier eine Vision. Und ich sage euch ehrlich, das ist für mich der komplexeste und der schwierigste Prophet von allen. Also da ist Daniel nichts dagegen für mich. Oder Jesaja ist einfach. Sacharja ist echt komplex. Also nicht in den einzelnen Abschnitten, in den einzelnen Aussagen, sondern in der Komposition. So und zugleich mit dem Verständnis aber, dass Sacharja parallel zu Haggai ist. Das heißt, Haggai und Sacharja haben die gleiche Aufgabe gehabt beim Aufbau des Bildes des zukünftigen Tempels, des zweiten Tempels. Also inhaltlich ist es das Gleiche, nur auf eine andere Art und Weise. Und das macht es so herausfordernd. Und es geht immer noch um Christus, es geht immer noch um die Gemeinde. Aber da kommen so viele Aspekte, wo viele eben dann, was ich draus machen, sage ich mal so. Und von daher finde ich das sehr herausfordernd. Aber Sacharja bekommt eine Vision und er sieht Pferde. Und nur als Beispiel, Kapitel 1, Vers 7 und folgende. Und am 24. Tag im 11. Monat, das ist der Monat Schabbat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos. Ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann, der auf dem roten Pferd tritt, und er hielt zwischen den Myrten in Talgrund waren und hinter ihm waren hellrote und weiße Pferde. So, er bekommt eine Vision von Pferden und dann fragt er, was ist das? Und dann wird ihm die Antwort gegeben, die sind die Erde durchstreifen und dann zurückkommen und sagen, alles ist ruhig. Und dann sagt Zachary, Gott, wie lange willst du Israel noch so brach liegen lassen? Wieso passiert nichts? Und dann sagt Gott, ja, ich will etwas Gutes tun. Er sprach zu mir tröstliche Worte. Schaut mal Vers 13. Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Das heißt, diese Pferde oder diese Reiter am Anfang der Vision, die sind die, die die Erde durchziehen und bestimmte Dinge auf der Erde auslösen. Und das, was sie aber auslösen, erstmal, da ist nichts, da ist Ruhe, da passiert nichts. Das heißt, die Nationen liegen im Frieden. Es passiert bei den Nationen nichts. Und der Prophet sagt, Herr, wie kann es sein? Das Volk ist in der Gefangenschaft und es ist Ruhe. Dein Jerusalem liegt brach und wende dich doch Jerusalem zu, richte doch die Nationen. So, und dann sagt Gott, ja, ich habe tröstliche Worte, ich fange an. Und so beginnt dieses ganze Bild mit eben Pferden, aber noch nicht konkret. Und jetzt geht man in Kapitel 6. Und da wird es konkreter. Und das wird uns eine kleine Hilfe sein, um was es hier geht. Ab Kapitel 6, Vers 1. Und ich hob wieder meine Augen auf und sah, und siehe, vier Wagen, die zwischen den zwei Bergen hervorkamen. Und die Berge waren Berge aus Bronze. Am ersten Wagen waren rote Pferde und am zweiten Wagen schwarze Pferde und am dritten Wagen weiße Pferde und am vierten Wagen scheckige, starke Pferde. Auch da haben wir Pferde in Viererreihen, aber jetzt nicht als vier Pferde, sondern vier Wagen und die werden von Pferden gezogen. Und dann ist auch die Rede von verschiedenen Pferden, verschiedenen Farben, rot, schwarz, weiß und scheckig. Muss ich ehrlich sagen, muss ich sogar echt nachschauen, was das bedeutet. Gefleckt. Ja, entging meinem kleinen Wortschatz. Scheckige Pferde. Gerade Kühe und so, wenn sie gefleckig sind oder Schafe und so, das ist also Gefleckte. So. Auch was ich euch sagen möchte, und das wird sich auch zeigen, wir haben auch wieder das Bild von Pferden. und auch diese Viererzahl. Und jetzt warum? Was hat es damit auf sich? Und den Hinweis, den ersten, den wir brauchen, ist folgendes. Hier geht es noch gar nicht, jetzt die Farben zu identifizieren. Hier geht es auch nicht sagen, dass es jetzt welche Pferde was bedeuten, sondern grundsätzlich, was steckt dahinter? Was ist das Bild von Pferden und vier und die dann umherziehen? Und das führt uns zu Vers 5. Und der Engel antwortete und sprach zu mir: Diese sind die vier Winde des Himmels. Ah, sie redet von den vier Winden des Himmels, die herauskommen, nachdem sie von dem Herrn der ganzen Erde gestanden haben. Von wem kommen sie? Von dem Herrn der ganzen Erde, von dem Schöpfergott. Also die vier Winde, behalten wir das mal, okay? Also wenn wir von dem Kontext von verschiedenen farbigen Pferden, von verschiedenen vier Arten von Pferden, dann hat das was mit den Winden, vier Winden der Erde und die bei Gott stehen. Sagt euch noch nicht alles, gell? Ist noch nicht alles klar. Aber das ist schon mal eine Spur, die wir brauchen. Und warum? Welche Spur brauchen wir da? Geht mit mir in die Offenbarung noch wieder zurück. Und zwar wieder in unseren Abschnitt Kapitel 7. Offenbarung Kapitel 7. Ab Vers 1. Machen wir schon mal einen kleinen Sprung dahin. Habt ihr es? Ich lese. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen, die gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Vier Engel haben die Aufgabe, die vier Winde auszusenden, und damit sie was tun? Schaden zufügen. Das heißt Gericht ausüben. Die vier Winde haben wir jetzt gesehen in Sakharja, hat was mit diesen Pferden zu tun. Und hier haben wir in Offenbarung, unmittelbar in dem Kontext sofort, unmittelbar im Kontext Kapitel 7 und Kapitel 6, haben wir vier Pferde, die ausgesandt werden oder Schaden zuzufügen, und zwar von vier lebendigen Wesen. Gesagt, geh. So, das heißt, die erste Stoßrichtung, die wir brauchen, die erste Auslegung, von was reden wir hier? Wir reden von einem Gericht Gottes, von Gott ausgeht, repräsentiert durch Pferde. Warum Pferde? Weil kein Esel. Für was steht ein Esel? Das ist ein gutes Bild. Das passt. Habe ich auch so kennengelernt. Auf was für ein Tier ist Jesus nach Jerusalem reingeritten? Auf welchem Pferd, auf welchem Esel kommt er zurück? Wenn er zurückkommt, ist das Bild auf einem Pferd. Das hat was mit Frieden und Krieg zu tun. So die, wir sprachen über Pferde von, mir hat jemand das richtig gesagt, nicht Artillerie, sondern Kavallerie. Jetzt ist es fast gemerkt. Eine Kavallerie, das heißt, das ist ein Kriegs. Das ist ein Kriegstransportmittel gewesen. Ja. Pferde stehen für Krieg. Und das heißt, somit ist das ein Gericht Gottes, das in und durch. Jesus kommt zum Gericht das zweite Mal. Daher auch das Bild auf einem Pferd, auf einem weißen Pferd. Offenbarung, Kapitel 19. Ja, weil am Ende. So, da kommt Jesus auf einem weißen Pferd. Und das wird gleich für uns nochmal ein Gegenstand sein, dass Jesus auf einem weißen Pferd, das erste Pferd, das wir haben, dann ist weiß. Und ist dann die Frage, ist das Jesus? Ja oder nein? Darüber werden wir nachdenken. Aber du hast eine Frage gehabt.
In Sakharja steht vier Winde des Himmels und hier steht vier Winde der Erde. Mhm. Ist das hat das was zu
tun? So, hier steht es mit der Erde. Warum? Weil es hier um das Gericht an der Erde geht. So, das Bild des Vier ist zum Beispiel, wenn Jesus sagt, aus allen vier Himmelsrichtungen, dann ist damit genau Matthäus 24 am Ende, es werden gesammelt alle Menschen aus allen vier Himmelsrichtungen. Dann ist nicht aus dem Himmel werden sie gesammelt, sondern von der ganzen Schöpfung, also aus allen Teilen der Welt sozusagen. Das ist das Bild, das ist Synonym, würde ich so verstehen. Okay, also, das ist die erste Spur und das ist eine gute Spur, eine wichtige Spur, um das erste Pferd zu identifizieren. Und ich sage euch, das ist das Schwierigste von allen. Das erste ist gleich das Schwierigste. Und die Pferde ist folgendes. Das erste Pferd, ich verrate euch schon, ich spoile euch schon mal, wie ich es verstehe. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich lange damit gerungen, wie ich das deute. Das ist ein Abschnitt in der Offenbarung, wo ich am längsten gebraucht habe, um für mich selber Gewissheit zu haben. Und ich würde sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich ganz wage ich mich noch nicht. Ist schwierig in der Offenbarung sowieso, sich komplett festzulegen. Aber ich sage so, ich bin mir ziemlich sicher. Ich erkläre euch auch, woher meine Sicherheit kommt. Und ihr könnt mir folgen dann oder eben nicht. Aber ich möchte euch zeigen, dass das weiße Pferd von Verführungen redet. Und das war, warum ich das meine. Das sehr umstritten hier, das ist das umstrittenste Pferd von allen, ja, was das bedeutet. Das möchte ich euch gleich erklären, warum ich das mache. Das zweite Pferd ist das feuerrote Pferd und das steht für Kriege. Das ist ziemlich offensichtlich. Da gibt es keine, egal welche Auslegungsrichtung in der Offenbarung man nimmt, da sind sich ziemlich alle einig, was das bedeutet. Nur die Frage ist unterschiedlich, wie diese Kriege gedeutet werden, welche Kriege und so. Das ist eine andere Frage. Dann das dritte Pferd ist das schwarze Pferd und das sind Hungersnöte. Das, was als teure Zeit da beschrieben wird, das hat was mit Hungersnot zu tun. Und das erkläre ich euch auch. Auch da ist man sich ziemlich einig, aber ich möchte euch einfach zeigen, was damit zusammenhängt. Und das letzte Pferd, das fahle Pferd, das hat was mit Seuchen zu tun. Das ist, was mit dem Tod hier beschrieben wird. Das Wort, das griechische Wort, das hier für Tod steht, kann man auch als seuchenbrechender Tod übersetzen. Also in dem Wort selbst steckt mit drin diese Seuche. Also das gucken wir uns an. Also ich sage, die letzten drei, die sind ziemlich klar und die sind ziemlich offensichtlich. Da gibt es keine große Spekulationsbreite. Und ich sage, da sind die meisten Ausleger sich einig, um was es geht. Nur beim ersten Pferd scheiden sich da ein bisschen die Geister. Und ich sage euch, warum ich da mich so schwer tue und warum ich so vorsichtig bin. Entweder ist das etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Entweder ist das das Christus oder das Evangelium oder ist es etwas, was den Tod bringt. Von daher ist es für mich entscheidend, weil da es ist nicht einfach so, ja, okay, das oder das. Sondern dahinter steckt ein Grundverständnis. Und ich erkläre euch, warum ich alle vier Reiter als negativ auslege. Auch den ersten als negativ, nicht als positiv. Auch wenn er weiß ist und auch wenn er einen Bogen und einen Siegeskranz hatte, zeige ich euch, dass es schlecht ist. Und warum das schlecht ist, und möchte ich euch zeigen. Nämlich der Deutungshorizont, von dem ich euch erzählt habe. Also Sacharja redet von den vier Winden und redet von allen als Gericht. Das ist mal die erste Stoßrichtung. Die zweite ist, das zweite Deutungshorizont für mich ist die Endzeitlehre Jesu. Und wisst ihr, welchen Punkten parallel das hier läuft? Die vier Reiter? Das ist das, was Jesus in Matthäus 5, 24 sagt. Schlagt mal mit mir das kurz auf. Sorge, jetzt muss ich mich so hinstellen. So. Matthäus 24, spür's. Ich lese euch ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen und es ist noch nicht das Ende. Dann wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden, werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reichs wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das ist der Matthäusbericht. Dazu gibt es parallel den Markusbericht, Kapitel 13, richtig? Und den Lukas, Kapitel? Ja, wunderbar. Das ist gut. In Lukas 21. Und was ihr merken werdet, wenn ihr diese drei Parallelberichte nebeneinander stellt, dann werdet ihr merken, dass wenn Jesus das lehrt, dass nicht überall alles in der gleichen Abfolge stattfindet. Ja, zum Beispiel da sagt er, an einem sagt, zuerst Hungersnöte, dann Seuchen. Bei anderen sagt er, Seuchen, dann Hungersnöte. Nur als Beispiel. Wisst ihr warum? Das ist kein Fehler, auch kein Fehler der Autoren, sondern das macht uns das Wort Gottes deswegen so und macht uns deutlich, hey, versucht nicht etwas in eine Reihenfolge, zeitliche Reihenfolge zu bringen. Hier geht es nicht um eine Chronologie. Hier geht es um Ereignisse, die stattfinden werden, und zwar zu aller Zeit. Und die Gefahr zu sagen, das muss alles dann, erst kommt dann kommt das. Nein, nein, darum geht es hier nicht. Deswegen kann es an einer Stelle zuerst über Hungersnöte geredet sein und dann über Seuchen und bei einer Stelle auch, weil es spielt keine Rolle. Weil die werden alle, ab dem Moment, wo Jesus gehen wird und die ersten Siegel brechen wird, werden diese Dinge stattfinden. Und da geht es nicht um eine Reihenfolge, was zuerst stattfinden wird, sondern dass diese Dinge stattfinden werden, und zwar von Anfang an bis zum Ende. Und wenn ich eben diesen Abschnitt lese, dann ist das, was ich lese, das Gericht. Und zwar in der negativen Art und Weise. Und in dieser Art und Weise werde ich euch zeigen, wie ich dann das weiße Pferd deute und was dahinter steckt, was ich meine dahinter steckt. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, aber an dem Punkt könnte ich mir vorstellen, wenn der Herr sagt, oh Willi, guck mal, aber wir denken das. Und ich, da muss ich umdenken und dann würde ich es auch euch sagen. Aber momentan denke ich, das ist diese Richtung. Aber muss ehrlich sagen, es gibt wenige Bibelstellen in der Offenbarung, Abschnitte, über die ich so lange nachdenken gedacht habe. Und immer so und so, so und so. Recht wenige. Meistens habe ich gerungen und dann habe ich einen Hinweis bekommen, alles klar, und dann zack, und dann war die Fahrtrichtung für mich klar. Dann ging es nur darum, das in den Kontext der Bibel einzuordnen. Aber das ist etwas für mich nicht so einfach. Und das möchte ich euch dann zeigen, warum das so ist. Grundsätzlich eben, die zwei Intentionen ist, das positiv oder negativ zu deuten. Negativ deuten zum Beispiel viele es als eine Unheilsmacht. Das heißt, sie sagen, das, was da kommt, das weiße Pferd, ist eine Unheilsmacht. Und da kommt eben der Fehler, noch schlimmer als diese Frau, dass sie sagen, okay, Reiter, Bogen, kommt uns bekannt vor. Wer ein bisschen Geschichte kennt, und das ist wahrscheinlich das barbarische Reitervolk. Ja? Oder das sind die Parther, das Reitervolk Parther, die auf den Pferden so fit waren und mit feinen Bogen, die könnten Apfel vom Kopf runterschießen. So, und dann versucht man das zeitgeschichtlich einzuordnen, wann das stattgefunden hat, zu welcher Zeit waren diese wie Genghis Khan, wie auch alle, ja, ihr habt so das Bild, ja, diese Reitervölker, die dann mit Pfeilen, Bogen, also als jugendliche Kind, das waren herrlich. Ich habe eine Serie angeschaut ja. Auf jeden Fall, ich habe von meinem geistigen Auge mit diesen Pelzmützen und so, wie aussehen. Und so, manche dachten sogar an Goten, die mal Rom überrollt haben und so, und denken, das ist das. So in dieser Art und Weise verstehe ich es nicht. Dann andere sagen, und das ist wahrscheinlich, das habt ihr vielleicht schon mal öfters gehört, manche glauben, dass es der Antichrist ist. Also, dass diese Person, die da drauf sitzt, Person der Endzeit ist, und wenn der eine böse Antichrist kommt, dann wird er eben, ist das er. Also er, weil sie natürlich das Ganze in der 70. Jahrwoche deuten. Und damit beginnt die 70. Jahrwoche wie? Mit diesem einem Schlimmen, mit dem Antichrist. Und das ist der auf dem weißen Pferd da einherreitet. Das ist auch nicht, was ich, auch wenn ich das negativ deute, so ist das nicht in dieser Weise. Andere sogar sagen, ja, das ist das später, das wiedererstandene später Römische Reich, das wieder auferweckt sein wird. Und dann der Führer dieses Römischen Reichs, des Weltrömischen Reiches sozusagen, des wiederhergestellten Römischen Reichs, wird dann der Führer, wird dann diese Person sein. Versteht ihr, warum ich vorher gesagt habe, wir müssen weniger von Menschen hier denken? Weil genau das läuft in die Richtung, die glauben, dass die da drauf sitzen, das sind Menschen, das ist halt der Antichrist. Also konkrete Person, ob das jetzt dann der amerikanische Präsident oder der Papst oder wer auch immer, irgendjemand wird auf diesem Pferd dann sitzen. Und dann kommen sie halt angeritten. Ja, heute kommen sie im Auto. Ja, wenn dann buchstäblich, dann konsequent. Das sage ich immer wieder. Wenn man sagt buchstäblich, dann seid konsequent. Dann kommt wirklich auf ein Pferd und zwar dann auf einem Weißen oder so. Da wird schon allein in dieser Auslegung inkonsequent. Dann wechselt man zwischen den einzelnen Pferden buchstäblich und geistlich. Dann weiß spätestens da, weiß man, dass der Tod keine Person ist. Dann wird es schwierig. Dann, das ist so. Das ist einfach inkonsequent. Also wir reden hier von keiner Person und somit eben auch nicht von dem Antichristen. Andere gehen so weit und sagen, ja, das sind Weltreiche, die sozusagen andere erobern und zerstören und somit Völkergruppen und Weltreiche, die gegeneinander kämpfen und sie gegeneinander zerstören, sich einander zerstören. Ich glaube nicht, warum, weil das kommt hier offensichtlich, wenn es darum um Kriege geht, dass sie sich einander umbringen, töten. Also der zweite Reiter ist definitiv das. Das ist nicht der erste Reiter, davon ist nicht die Rede. Also dieser Sieg, von dem Sie sagen, also das sind so siegreiche Kriege, die Weltreiche dann geführt haben, so dass das bedeutet, das ist, wenn, dann ist das beim zweiten Pferd. Also das ist es auch nicht. Das sind so die Vorschläge für eine negative Auslegung. Ich gebe euch gleich meine, was ich meine. Auch negativ, aber nicht in dieser Richtung. Und jetzt die zwei positiven möchte ich euch nennen. Und da, wie gesagt, damit kämpfen habe ich gerungen. Der erste Vorschlag ist folgendes, dass der erste Reiter Christus selbst ist. Man sagt so, die Argumentation ist folgende, so es beginnt, Jesus beginnt damit und es beginnt das Evangelium, also er beginnt zu siegen. So, er hat sich auf den Thron gesetzt und so beginnt jetzt sein Siegeszug. Also ist er nicht mehr auf dem Esel, sondern auf dem Pferd. Und der Bezug ist natürlich zur Offenbarung 19. Schlagt mir gleich auf. Und man meint, das ist das, was in Offenbarung 19, Kapitel 19, Vers 11 steht. Ich habe vergessen, gell? Weiter zu gehen. Das weiße Pferd, da sind wir. Also, 19 habt ihr es? Vers 11. Und ich lese. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden. Wie cool ist das denn? Ich freue mich drauf. Bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit einem eisernen Stab, und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige, der Herr der Herren. So, herrliche Beschreibung. Also, das ist das Bild auch auf meinem weißen Pferd. Und wer wird uns da vor Augen gemalt? Das ist Jesus, der wiederkommende Jesus. Und dann ab dann übrigens kommt das Gericht. Ja, also er kommt, um zu richten, dann kommt er auf einem weißen Pferd und dann denkt man, vielleicht ist es er das hier. Hier ist dann die Rede aber von einem weißen Pferd, das einen Bogen und ein Krone hat. Ein Siegeskranz. Woher kennen wir diesen Siegeskranz? Von Paulus? Und wo noch? An die Gemeinden, sehr gut. Die 24 Ältesten haben diese Siegesgrenze doch niedergelegt, richtig? Wir haben sie bei den Verheißungen, da wird ein Siegeskranz empfangen. Und wir sprachen dann vom ewigen Leben, richtig? So, das hat nichts mit Corona zu tun, sondern mit dem Siegeskranz ist eigentlich verbunden das ewige Leben. Und von daher, wie kann das passen, gell? Okay, und er trägt einen Bogen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten des Interpretieren von einem Bogen. Es gibt eigentlich keine Stelle in dieser Art und Weise, die Jesus mit einem Bogen in Verbindung bringt. Für was steht ein Bogen? Es kann zwei Dinge bedeuten. Zu einem kann es eben für Krieg bedeuten, für Pfeile abschießen. Könnt ihr den nicht merken? Feurige Pfeile. Und für Frieden kann es auch stehen. Denn das hebräische Wort für Bogen heißt, ist eine Umschreibung, einen Bogen in die Ecke stellen. Das ist ein anderes Wort für Regenbogen. Das heißt, wenn man einen Bogen in die Ecke stellt, das ist das gleiche Wort, was im Hebräischen den Regenbogen beschreibt. Und das ist Frieden. So, das heißt, da kommt jemand und er bringt Frieden, könnte man so deuten, und bringt einen Siegeskranz, das ewige Leben, und auf einem weißen Pferd, und dann haben wir Christus dann auf dem weißen Pferd. Das klingt schon sehr gut, gell? Klingt sehr positiv. So in dieser Art und Weise. Aber auf der anderen Seite ist es dieser Bogen selbst. Es gibt nur eine Stelle in Jesaja, dass über den Gottesknecht die Rede ist, dass, aber da ist nicht vom Bogen, sondern dass er wie ein Köcher voller Pfeile ist. Das wird über ihn gesagt. Das ist die einzige Stelle, wo Christus als Messias mit Pfeilen in Verbindung gebracht wird. Sonst eigentlich nicht. Aber all das, weißer Pferd, das Bild als für ewiges Leben, das Bild als, ich sag, für Frieden, ein bisschen widersprüchlich, gell? Ein Bogen als für Frieden, aber von dem Gedanken her könnte man das in Verbindung bringen, könnte man meinen, okay, das ist was Positives. Und wie gesagt, manche sagen, das ist Christus, der dann eben den Frieden bringt und diese Pfeilen schießt, so wie es in Jesaja haben. Dann, genau, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, oder ich sage euch, warum es nicht Christus sein kann. Was macht Christus?
Siegelbrechen.
Ah, das steht doch. Und ich sah, und das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Und dann sagt ein lebendiges Wesen zum Pferd, komm. Und Jesus sagt nicht, er bricht. Lebendige Wesen sagen, komm. Dann Jesus schnell aufs Pferd drauf. Nein, er sitzt zu Rechten Gott, er herrscht. Er sagt, und das geschieht. Versteht ihr? Das ist nicht das Bild, was wir haben. Das ist nicht Christus. Abgesehen von, nochmal, es geht nicht um Personen, die hier drauf sitzen. So, die andere Möglichkeit, zu der ich tendiert habe und die bei mir 20-80 steht. Also die 20e Wahrscheinlichkeit momentan. Ich glaube, noch nie habe ich euch so das Wort Gottes beigebracht. Aber ich muss einfach da ehrlich sein, weil sonst wäre ich nicht ehrlich zu mir. Die andere Möglichkeit ist folgendes, dass das nicht Christus selbst ist, sondern dass es der Siegeszug des Evangeliums ist. Und das ist zum Beispiel Lloyd-Jones, der das so auslegt, den ich sehr mag. So, dass er sagt, dass es beginnt, Jesus setzt sich zur Rechten Gottes und es beginnt mit dem Siegeszug des Evangeliums, so wie wir Apostelgeschichte natürlich haben. Ja? Es beginnt mit dem Siegeszug und dann breitet sich aus und die Folgen des Siegeszugs des Evangeliums sind dann negativ. So, das, was dann kommt, ist natürlich Hass und Verfolgung und all diese Dinge und zum Beispiel die Märtyrer und so weiter. Und das ist ein Gedanke, den ich jetzt nicht ganz abwegig halte, der mir nicht ganz fremd ist. Man könnte so denken und ich könnte sogar das darin sehen und ich könnte heilsgeschichtlich sogar das sagen, ja, das ist so. Und trotzdem tendiere ich nicht dazu, obwohl das gut klingt und meine Verkündigung entsprechen würde. Ja? Sabrina, lass dich nicht stören. Ja? Ich mache gleich Schluss, ja. Ich will euch da wenigstens mit der Idee nach Hause lassen, was ich glaube, was das ist und was damit gemeint ist. Und dann, genau. Ah, ich habe doch die Sachen hier alles aufgeschrieben. Ja. Okay, das machen wir dann das nächste Mal im Einzelnen, aber ich sage euch, wohin ich tendiere. Aus dem, also ich sage so, würde ich nur diesen einen Reiter haben, ohne den Zusammenhang, dann würde ich sehr stark dahin tendieren. Würde ich nicht den Kontext haben, Sacharja, den Kapitel 7, denn da folgt, den Zusammenhang von diesen anderen vier Reitern und vor allem, und jetzt kommt mein Argument, den letzten Abschnitt im letzten Vers, im Vers 8, das zeige ich euch gleich, und dann in der nächsten Offenbarung werde ich das alles euch belegen, okay? Wenn ich das jetzt nicht hätte, würde ich das positiv deuten. Weil ich das aber jetzt das habe, kann ich es nicht positiv deuten. Und ich lese euch Vers 8, die Deutung der Bibel selbst, da heißt es. Und ihnen, wen ihnen? Diesen vier Pferden und diesen Dingen, die darauf sitzen. Ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil. Darum sind es vier, weil sie jeweils vier Pferde über den vierten Teil der Erde, die vier Winde der Erde. Was wurde ihnen gegeben? Es wurde ihnen Macht gegeben, zu töten mit dem Schwert, mit dem Hunger und mit dem Tod und mit den wilden Tieren. Vier Sachen, vier Dinge wurden Macht gegeben zu töten. Das ist negativ. Und das ist die Erklärung davon. Was ist aber verwunderlich? Schaut mal, wie ist die Reihenfolge der Pferde? Ganz genau. Zuerst kommt was? Bei uns kommt zuerst der Reiter, gell, der Weiße, und dann kommt Schwert, Hunger und dann Tod, richtig? Und hier mit was beginnt's? Schwert, Hunger, Tod und? Und weißt du warum? Weil die wichtig sind. Warum? Es beginnt mit dem weißen Pferd und es hört mit dem weißen Pferd auf. Das weiße Pferd sind die wilden Tiere der Erde. Und du denkst, hä? Herzlich willkommen zum nächsten Mal, indem ich euch das belege. Ich werde euch zeigen, was ich euch dann belegen werde. Dass alle vier eine Macht haben zu töten. Und dass alles vier negativ sind. Das sind Gerichte. Und eins der Gerichte ist, da ist die Rede von den wilden Tieren. Und ich werde euch sagen, dass diese wilden Tiere die falschen Propheten sind. Das sind die falschen Antichristusse, die kommen. Und dass sie eben töten. Und warum dieses aber wilde Tiere bezeichnet werden, das zeige ich euch von der Schrift. Innerhalb von der Offenbarung und dann Psalm und andere Stellen. Warum sie als wilde Tiere bezeichnet werden. So, da geht es nicht um Löwe oder ein Schakal oder ein Wolf, der einen auffrisst. Das ist es nicht, was oft so gedeutet wird. Sondern da geht es um andere Tiere. Okay? Übrigens auch Löwe und Schakal und Stier und so, aber in anderen Zusammenhang. Und da werde ich euch zeigen, dass es hier Verführung ist. Denn wie hat Jesus seine Endzeitlehre begonnen und aufgehört? Es werden euch viele verführen am Anfang und am Ende. Es werden viele verführen. Das ist die große Klammer. Okay? So, darum tendiere ich eher aus dem Kontext in diese Richtung, um das auszudeuten, die Verführung. Und dann gehen wir durch die Pferde durch. Die sind nicht so kompliziert. Dadurch, dass wir Markus 13 schon durchgearbeitet haben, werde ich da nicht viel bleiben bei den Kriegen und all das und somit dann zu den nächsten Siegeln mit euch kommen.